Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, wir danken dir für deine Gnade und deine Wahrheit und dass bei dir beides vollkommen zusammenkommt und dass ja unser Leben so reich macht. Und dafür wollen wir dir die Ehre geben und dich bitten, dass du uns auch heute segnest mit deiner Gnade und Wahrheit, in deinem Wort, durch dein Wort, durch deinen Geist, der uns dabei hilft, es zu verstehen und anzuwenden und auszuleben. Ja, und so bitten wir um Kraft, um Konzentration und um deine Gegenwart, um dein Wirken. Jetzt bei der Predigt. Amen. Wer ist dein größtes Vorbild? Also dein größtes lebendes Vorbild. Mein größtes lebendes Vorbild ist neben Jesus Roger Pugh. Ich habe Roger Pugh an der Bibelschule Brake kennengelernt. Er war dort Gastprediger für das Fach Gemeindegründung. Er ist Amerikaner und war als Missionar, kam er nach Deutschland, um hier Gemeinde zu gründen. Und wie er lebt, wie er redet, all das hat mir und auch anderen so viel Lust drauf gemacht, sich dem zu widmen, der Sache, der er sich auch widmet, nämlich dem lebendigen Gott, mit dem er es liebt zu reden und mit dem er es liebt zu leben. Und sich seiner Gemeinde zu widmen, die er teuer erkauft hat und deren DNA es ist, sich selbst zu vervielfältigen. Für all das sprüht Roger Pugh vor Freude, vor Leidenschaft, vor Lebenskraft. Ich saß einmal in der Mensa mit ihm beim Mittagessen und er hat da kaum Zeit verstreichen lassen, um das Gespräch mit mir zu suchen, mich zu fragen, wer ich bin, aus was für eine Gemeinde ich komme und so weiter. Alles hat mich unheimlich beeindruckt. Und für mich ist Roger Pugh insgesamt der, bei dem ich am meisten Christusähnlichkeit sehe. Warum erzähle ich euch das? Wir schauen uns heute einen Text an, bei dem auch Paulus zwei Menschen empfiehlt, die Christus ähnlich sind. Und wo in dem Text ein so wunderbares Anliegen für Gemeinde und gleichzeitig Mission drinsteckt. Mission, Vervielfältigung von Gemeinde. Deshalb meine Empfehlung von Roger Pugh, der selbst auch so viel von unserem Text heute verkörpert. In unserem Text aber geht es um Timotheus und um Epaphroditus und einem geweiteten Blick auf Gemeinde und Mission. Und da stecken heute im Text einige Sachen drin über das Verhältnis von Gemeinde und Mission, die man sonst nicht so oft auf dem Schirm hat. Und all diese Dinge bauen weiterhin auf dem Christushymnus auf. Philipper 2, der Anfang. Jesus, der sich selbst erniedrigende Gott, gab sein Leben, damit andere Leben haben. Und aus dieser Mission Jesu ging die Gemeinde hervor, die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu hat jetzt selbst auch Teil an der Mission Jesu. Und auch Timotheus und Epaphroditus geben sich diesem Anliegen hin. Und so spricht Paulus heute über diese zwei Mitarbeiter von ihm. Sie sind in seine aktuelle Missionsarbeit eingebunden und gleichzeitig haben sie ein großes Anliegen für die Gemeinde in Philippi. Paulus will beide nach Philippi schicken und empfiehlt sie als besonders christusähnlich und hingebungsvolle Diener. Ich lese die Verse einmal vor. In Philipper 2, Vers 19 bis 30. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes bin, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich, sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Also wir lehnen hier kennen, erstens Timotheus und den Fall, wenn ein Missionar der Gemeinde dient. Und wir lernen zweitens kennen, Epaphroditus und den Fall, wenn eine Gemeinde einem Missionaren dient. Also als erstes sagt Paulus etwas über Timotheus, Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes bin, wenn ich um euer Ergehen weiß. Also Paulus will Timotheus bald zu den Philippern schicken, darauf hofft er im Vertrauen auf Gott. Weil Paulus will wissen, wie es ihnen geht. Die Philipper haben im Brief erfahren und auch von Epaphroditus, wie es Paulus geht. Und Paulus ist sich sicher, was ich von Timotheus dann aus Philippi hören werde, ist was Gutes. Es wird mich erfreuen. Aber irgendjemand muss es mir erzählen. Also, bald kommt Timotheus, ihn schicke ich zu euch. Und bevor ihr euch fragt, was ist das eigentlich für einer, ich sag's euch kurz, Vers 20. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Also Paulus hat in seinem ganzen Missionsteam keinen wie Timotheus. Und zwar keinen Gleichgesinnten. Und dieses Gleichgesinnte kann man auf zweierlei Weise verstehen. Entweder ist keiner so vortrefflich gesinnt wie Timotheus, so übersetzt es wie hier die Elberfelder, oder aber Timotheus ist der Einzige, der wirklich gleichgesinnt ist wie Paulus. Also Paulus sagt, ich habe keinen mir Gleichgesinnten, so übersetzt zum Beispiel die Luther. Und unabhängig davon, was genau Paulus meint, Timotheus Gesinnung führt dazu, dass er genauso wie Paulus um die Gemeinde besorgt sein wird, um das Eure, um die Angelegenheiten der Philippa. Das ist sein Anliegen, seine Brüder und Schwestern im Glauben. Um sie wird er sich kümmern, sie hat er lieb, ihnen will er dienen. Und damit unterscheidet sich Timotheus von allen anderen. Vers 21. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Und das ist eigentlich eine traurige Feststellung. Alle anderen sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sind nicht bereit, sich ganz hinzugeben. Wenn es Timotheus nicht geben würde, was wäre dann? Gott sei Dank gibt es Timotheus und Gott sei Dank sucht Timotheus nicht das Seine, nicht den eigenen Vorteil, sondern das, was Jesus will, was Jesu Anliegen ist. Timotheus selbst will Christus ähnlicher werden, er ist ergriffen von der Schönheit Jesu und er will deshalb, wie es Jesus tat, sich ganz für andere einsetzen. Und das ist so entscheidend für einen Diener des Evangeliums, selbst immer Christus ähnlicher zu werden. Und so kann Paulus sagen, ihn habe ich und ihn schicke ich zu euch. Ihr kriegt meinen besten Mann. Und wenn Paulus das so sagt, ihn habe ich, beziehungsweise keinen anderen wie ihn habe ich, dann meint er damit die Leute aus seinem Team. Paulus ist fast immer im Team unterwegs. Er arbeitet nicht alleine, sondern er leitet ein Missionsteam. Und was auffällt ist, dass er genau das auch bei Timotheus gleichsetzt, parallel setzt. Also Timotheus geht es um Jesus und er wird der Gemeinde dienen. Und ich glaube, beides kann man niemals trennen. Wenn ich Jesus lieb habe, will ich da sein, wo Jesus ist. Und Jesus ist in besonderer Weise an zwei Orten. Da, wo an seiner Mission teilgenommen wird und in der Gemeinde, seinem Leib. Beides geht Hand in Hand. Hingabe an Jesus, Mission und Evangelisation muss ich immer auch Gedanken machen, wie steht die Gemeinde da? Was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, war nicht nur, schaut, dass Leute einmal zum Glauben kommen und gut ist. Er hat gesagt, macht zu Jüngern und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Gemeinde ist eine Lerngemeinschaft. Das ist Teil ihrer Mission, für andere eine Lerngemeinschaft zu sein. Und das geht nur, wenn sie selbst auch eine Lerngemeinschaft ist und wenn sie selbst auch dauerhaft bei Jesus in der Schule ist. Man lernt gemeinsam, was es heißt, Mensch und Geschöpf Gottes zu sein. Mensch sein im Sinne Gottes. Und das ist so, wie Jesus Mensch war und wie Jesus ist. Und dieses Gemeinde als Lerngemeinschaft, da sehen wir bei Jesus und auch bei den Aposteln überall. Sie investieren in Menschen, dass sie Gott kennenlernen und mit Gott in die Tiefe gehen. Und sie machen das zusammen. Immer als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft, als Lerngemeinschaft. Jesus, Gemeinde und Mission gibt es nur in diesem Dreierpack. Und da finde ich eine Formulierung so schön und so treffend. 1974 gab es unter dem Vorsitz von Billy Graham und John Stott einen internationalen Kongress für Weltmission im schweizerischen Lausanne. Dort wurde die Lausanner Verpflichtung verabschiedet, in der sehr viele gute Sachen zum Thema Mission stehen. Und darin heißt es im 6. Abschnitt über Gemeinde und Evangelisation folgendermaßen. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Die Gemeinde bildet die Mitte des weltumfassenden Planes Gottes und ist sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Eine Gemeinde, die das Kreuz predigt, muss selber auch durch das Kreuz geprägt sein. Die ganze Gemeinde bringt der ganzen Welt das ganze Evangelium. Paulus hat das im Blick. Er guckt nicht nur, wie er als Einzelner missionarisch tätig ist, sondern er arbeitet im Team. Und mit seinem Team schaut er, dass er der Gemeinde dient. Er schickt seinen besten Mitarbeiter, der mit dem Anliegen Jesu der Gemeinde in Philippi dienen wird. Er soll sie befähigen, sie darin bestärken, eine Lerngemeinschaft zu sein. Die Schule Jesu, zu der alle eingeladen sind, mit dem Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Und wo missionarische Aktivitäten und Events nicht irgendwie in Gemeinde eingebettet sind, wo sich nicht um eine Nacharbeit bemüht wird, wo der Evangelist nur kommen soll, aber die Gemeinde nicht selbst ausgerüstet oder motiviert wird, eine offene Lerngemeinschaft zu sein, da fehlt etwas. Das Evangelium kann nur von dem bezeugt werden, was das Evangelium hervorgebracht hat. Und das sind nicht einzelne Christen, sondern das ist eine Gemeinschaft begnadigter Sünder, die so gut es geht versuchen, Jesu Vorstellungen vom Leben umzusetzen und Christus ähnlicher zu werden. So, und Paulus sagt dann jetzt noch mehr Sachen über Timotheus. Und offensichtlich wissen die Philipper schon ein bisschen was über Timotheus. Und Paulus versichert ihnen, ja, ihr wisst richtig Bescheid über ihn. Vers 22. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Timotheus hat sich im Dienst bewährt. Das wissen auch die Philipper. Und Paulus führt das noch aus. Er hat wie ein Kind dem Vater mit Paulus für die Verbreitung des Evangeliums gearbeitet. Also Paulus malt das mit einem Bild über Familie aus. Timotheus ist wie ein Sohn, der von seinem Vater lernt und ihm beim Handwerk hilft. Und schaut mal, was genau Paulus sagt. Er sagt nicht, er hat wie ein Kind mir als seinem geistigen Vater gedient, sondern er hat wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient. Also das Verhältnis ist das eines Kindes zu seinem Vater, aber sie haben zusammen für eine Sache gearbeitet. Und ich glaube, das können wir uns wie so einen kleinen Familienbetrieb vorstellen. Und für mich ist das mit das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Wenn man zusammen mit seinem Vater das gleiche Handwerk ausübt Und das beide mit Leidenschaft. Und der Papa einem alles zeigt. Er einem hilft. Und er einem auch mal selber machen lässt. Und man einfach zusammen für etwas arbeitet. In so einer vertrauten Beziehung zwischen Vater und Sohn. Mit einem Vater, der es gut meint und der seinem Sohn möglichst viel beibringen möchte. Und auch mit einem Sohn, der lernbereit ist und der sich der gleichen Sache hingibt. Und wenn Paulus das so über Timotheus schreibt, dann sagt das ganz viel über Timotheus. Und auch darüber, wie sie zusammen ihre Arbeit tun. Denn wenn eine Arbeit so ausgeführt wird, dass dabei so gesunde Beziehungen bestehen, spricht das sehr stark dafür, wie beide ihre Arbeit tun und wie beide ihre Arbeit sehen. Ihnen ist ihre Arbeit scheinbar nicht nur etwas, das es zu tun gilt, sondern etwas, bei dem auch ihre Beziehung so entscheidend ist. Wenn sie zeigen wollen, wie herrlich Jesus ist, dann tun sie das nicht durch eine möglichst produktive Arbeit, sondern indem sie zeigen, was für herrliche Beziehungen Jesus hervorbringen kann. Eine Beziehung, bei der der Chef über seinen Mitarbeiter sagt, er ist mir wie ein Sohn. Er dient wie ein Kind dem Vater mit mir für die gleiche Sache, für das Evangelium. Und Paulus genießt bei den Philippern und auch bei vielen anderen Gemeinden sehr großes Vertrauen. Und wenn er sowas über Timotheus schreibt, da wissen die Philipper, alles klar, einen besseren werden wir nicht kriegen. Er teilt Paulus Anliegen und Leidenschaft, er arbeitet mit den gleichen Methoden und den gleichen Inhalten. Ihm können wir vertrauen. Deshalb Paulus Plan, ich schicke Timotheus zu euch. Und dann, da bin ich mit Jesus zuversichtlich, werde ich etwas später selbst auch noch kommen. Vers 23 und 24. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Im Moment sitzt Paulus noch im Gefängnis und wahrscheinlich ist die Lage, die er erst noch überblicken möchte, die weitere Entwicklung seines Prozesses. Da wartet er erst noch Entscheidungen ab und sendet Timotheus dann mit den neuesten Infos nach Philippi. Und wenn er dann wieder ganz frei ist und Timotheus Infos aus Philippi gebracht hat, wird Paulus selbst dahin reisen. Und er vertraut da ganz auf Jesu Führung. Er weiß, Gott ist lebendig und Gott wird eingreifen. Die Dinge in meinem Leben passieren und werden nicht einfach so passieren. Aber jetzt erstmal, Paulus kann selbst nicht kommen, deshalb schickt er seinen besten Mann, Timotheus, seinen vertrautesten und hingegebensten Mitarbeiter aus seinem Missionsteam. Er wird den Philippern beim Ausleben und Bezeugen des Evangeliums helfen. Wenn Timotheus dann eintrifft, wissen die Philipper, ja, ihm können wir vertrauen. All das hat mich an Stanley Hauerwas erinnert. Kennt jemand von euch Stanley Hauerwas? Meine Frau kennt ihn ja. Von dem Time Magazine wurde Stanley Hauerwas 2001 als Amerikas bester Theologe bezeichnet. Amerikas bester Theologe. Tolle Auszeichnung. Da kann man meinen, dass er was zu sagen hat. Stanley Hauerwas selbst soll dazu bemerkt haben, der Beste ist keine theologische Kategorie. Der Beste ist keine theologische Kategorie. Er hat recht, zumindest wenn man der Beste auf Menschen anwendet. Was soll der beste Theologe sein? Vor allem im Urteil eines säkularen Nachrichtenmagazins. Nein, ein Theologe, ein Missionar und sonst jeder Diener für das Evangelium sollte sich in seiner Treue zu Jesus auszeichnen. Und das bedeutet gleichzeitig Treue gegenüber der Gemeinde. Und nur in dieser Treue können sich Tugenden entwickeln, auf die es ankommt. Nämlich Christusähnlichkeit. Genauso aufopferungsvoll und hingegeben. Und das ist einfach nichts, was mit der oder die Beste bezeichnet werden kann. Und wenn wir jetzt hier vom Text her überlegen, okay, wie wenden wir das auf unsere Situation an, dann ist das ein bisschen schwierig. Damals war die Anwendung klar. Die Gemeinde soll den als geistliche Autorität annehmen, den Paulus ihnen empfiehlt. So, und heute, da hat jeder seine eigenen Prediger, die er unter der Woche hört. Man liest für sich irgendwelche Bücher oder christlichen Blogs. Und vielen reicht der Sonntagsgottesdienst nicht. Und das tut er auch nicht. Aber wie können wir gut entscheiden, von wem lasse ich mich in meinem Glaubensleben prägen? Welche Prediger höre ich? Welche Bücher lese ich? Wie fälle ich da ein Urteil? Beziehungsweise wie gehe ich überhaupt vor, um ein Urteil zu fällen? Und worauf gründet mein Urteil? Und wie hilft uns da jetzt dieser Text hier? Was müssen Leute, die geistliche Autorität ausüben, mitbringen, damit Paulus sie empfehlen würde? Und ich glaube, dann ist ein Kriterium, sagt er das Gleiche, was Paulus sagen würde? Was Jesus sagen würde, was die Bibel sagen würde oder was die Bibel sagt. Das ist das eine. Das zweite, und das ist, gehört da zusammen, und wenn noch nicht mal versucht wird, das erste zu haben, das gleiche Evangelium zu haben, die gleiche Theologie, die gleichen Inhalte wie die Bibel, wie Paulus, wie Jesus, dann kann auch dieses zweite nicht funktionieren. Und genauso andersrum, auch das zweite muss unbedingt da sein. Und ohne das verliert auch das Erste seine Kraft. Nämlich, ist dieser mit geistlicher Autorität Auftretende genauso bereit, sich Jesus ganz hinzugeben? Vertraut er ihm? Ist er bereit, Jesus zu gehorchen, ihm nachzueifern und voll für das Evangelium zu leben? Und hat er die gleichen Anliegen wie Jesus? Geht es ihm um andere? Geht es ihm um Gemeinde, um Mission? Ist sein Leben, die Art, wie er redet, eine Einladung in die Schule Jesu? Betreibt er Theologie nur um der Theologie willen oder um Gott ins persönliche Leben zu bringen? Lebt er selbst, was er predigt? Mit der Bibel für die Praxis, so könnte man es vielleicht sagen. Jesus verpflichtet, Gottes Wort verpflichtet und auf Gott vertrauend. Seinem eigenen Leben und da, wo er Einfluss auf die Gemeinde Jesu ausübt. Das will ich euch mitgeben, nicht damit wir jetzt ab sofort niemand mehr als Autorität akzeptieren, weil diesem Anspruch keiner gerecht wird, sondern um zum Denken anzuregen. Wie stark würde Paulus meinen Lieblingsprediger empfehlen oder das Buch, das ich lese? Und wir stehen da heute oft in einem Riesenspannungsfeld, weil es so viele verschiedene Autoritäten gibt und uns abverlangt wird, auszuwählen. Und ich glaube, meistens hilft da auch die Einschätzung eines Bruders oder einer Schwester, die einen kennt, die dich kennt und die selbst auch Jesus verpflichtet ist. Verwirf nicht die Empfehlung derer, mit und von denen du bisher im Glauben geprägt wurdest. Wir sind eine Lerngemeinschaft, alle zusammen in der Schule Jesu und einladend zur Schule Jesu. Dabei will ich es belassen mit diesem ersten Punkt und will zur zweiten Person aus dem Predigttext übergehen. Zu Epaphroditus und zu dem Fall, wenn die Gemeinde einem Missionar dient. Denn Epaphroditus kam aus der Gemeinde Philippi. Er brachte Paulus eine finanzielle Unterstützung von den Philippern. Und Paulus will ihn jetzt wieder direkt zu ihnen schicken mit diesem Brief, den wir gerade durchnehmen. Vers 25. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Also Paulus zählt auf, was Epaphroditus alles ist. Mein geistlicher Bruder, mein Mitarbeiter und nicht nur Mitarbeiter, sondern mein Mitstreiter. Das ist noch einmal eine verstärkte Mitarbeit. Er ist mit vollem Einsatz dabei. Und dann sagt Paulus noch zwei Dinge, die Epaphroditus als einen von den Philippern auszeichnet. Er ist euer Abgesandter, euer Bote. Und als solcher ist er Diener meines Bedarfs, weil Paulus war zu der Zeit auf Spenden angewiesen, die Philipper hatten für ihn gesammelt und Epaphroditus hat ihm das Geld gebracht. Das ist die Vorgeschichte. Und warum will Paulus ihn jetzt zurückschicken? Er kann Epaphroditus doch gut in seinem Missionsteam gebrauchen. Vers 26. Ich sende ihn zu euch, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte. Und er in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Also Epaphroditus selbst will unbedingt zurück, weil er seine Geschwister so gerne sehen möchte. Und es ist nicht einfach nur Heimweh, sondern er sehnt sich nach euch allen. Und das vor allem, weil er wusste, oh nein, die haben sich richtig Sorgen um mich gemacht, weil ich so krank war. Und sie haben das mitbekommen. Und das hat Epaphroditus selber auch unruhig gemacht. Da macht sich einer um den anderen Sorgen, was dem anderen dann auch wieder Sorgen bereitet. Und so aus der Distanz kann man da vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln. Aber es zeigt, sie bedeuten sich etwas. Und für sie war da wirklich eine Not. Dem anderen geht es schlecht und das soll so nicht sein. Ich wünsche ihm doch nur das Beste. Und auch Paulus wischt das nicht weg, Vers 27. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Epaphroditus war krank, ja. Er stand kurz vor dem Tod. Paulus und seine Mitarbeiter, die kennen das normale, leidvolle Leben. Auch sie kann es treffen, Krankheit bis zum Tod. Mit all den Schmerzen und mit all der Ungewissheit, die das mit sich bringt. Und Paulus sagt doch ehrlich, wie es ihm damit ging. Epaphroditus' Tod wäre ihm Traurigkeit auf Traurigkeit gewesen. Von einer traurigen Phase in die nächste. Ihn krank zu sehen macht mich traurig, ihn ganz zu verlieren, kann ich mir nicht vorstellen. Daran will ich gar nicht denken. Aber sie durften erleben, wie Gott eingreift und sich erbarmt. Er blieb am Leben, Epaphroditus wurde wieder gesund. Und für Paulus war das nicht nur ein Erbarmen über Epaphroditus, Paulus bezieht das auch auf sich. Gott hat sich über mich erbarmt, damit ich nicht von einer Traurigkeit in die nächste komme. Und so sehen wir hier, wie Paulus das nicht alles beschönigt oder wegwischt. Nein, es hat ihm auch zum Handeln veranlasst. Deswegen, weil Timur Epaphroditus krank war, schickt Paulus ihn jetzt wieder zurück. Vers 28. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn wieder seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Also weil sich alle Beteiligten noch Sorgen gemacht haben, lösen wir doch das Problem. Epaphroditus, geh du mal lieber wieder in deine Heimatgemeinde. Und das finde ich erstaunlich, dass Paulus das macht. Etwas später schreibt Paulus, seid um nichts besorgt, sondern bringt Gott eure Anliegen. Damit hätte er alle Beteiligten beruhigen können. Macht euch keine Sorgen. Und wenn ihr Sorgen habt, müsst ihr lernen, damit umzugehen. Das ist eine Chance, das zu lernen. Überlasst das Gott. Epaphroditus, bleib du mal lieber hier. Wir müssen alles in die Mission stecken. Nein, Paulus tut etwas, um diese Sorgen zu beheben. Und er tut es schnell. Er sagt, ich habe ihn umso eiliger gesandt. Und das alles unter dem Verzicht eines Mitarbeiters. Paulus ist sehr dafür, alles in die Mission zu stecken. Und Paulus ist sehr dafür, für alles zu beten und Gott um Hilfe zu bitten. Und er ist auch sehr dafür, dass wir als Christen allen Grund haben, uns zu freuen. Aber er ist eben auch bereit, Aufwand einzusetzen, um alltägliche und ganz menschliche Bedürfnisse zu beheben. Er will der Gemeinde eine Sorge abnehmen. Und das finde ich ein so überragendes Zeugnis. Einfach diesen Blick zu haben, was wann dran ist. Evangelist zu sein, aber auch den Blick für die Gemeinde zu haben, für die Bedürfnisse der Gemeinde. Also Paulus schickt Epaphroditus mit einem Brief zurück nach Philippi, um ihnen Sorgen abzunehmen. Und dann fordert er sie auf, was sie mit Epaphroditus machen sollen. Vers 29. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Epaphroditus wird den Brief wahrscheinlich selber vorlesen. Irgendwann kommt er hier an die Stelle, nehmt ihn mit aller Freude auf und haltet viel von ihm. Und wahrscheinlich will Paulus mit dieser Aufforderung der falschen Meinung Vorschub leisten, Epaphroditus habe seinen Auftrag nicht gut ausgeführt. Das könnten die Philipper denken. Wie, du bist schon zurück. Du solltest doch länger bei Paulus bleiben und ihm helfen. Nein, ist alles in Ordnung, sagt Paulus. Ich habe ihn zurückgeschickt. Warum habe ich euch erklärt? Freut euch, dass ihr ihn wieder habt. Und er hat nur Respekt verdient. Für seinen praktischen Dienst hat er sein Leben eingesetzt. Denn darum geht es, Vers 30. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Epaphroditus unterstützte im Namen der Philipper das Werk Christi und er unterstützte Paulus' Missionsdienst. Und das tat er, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Also es gab ein Defizit an Hilfe, welche die Philipper Paulus eigentlich hätten leisten sollen. Das war ihre Berufung als Gemeinde, Paulus zu unterstützen. Wer selbst nicht geht, soll helfen, dass andere gehen können. Und das taten sie, indem sie Epaphroditus freigaben, dass er stellvertretend für die Gemeinde Paulus unterstützt. Das war sein Auftrag. Und es gibt ein Buch über genau dieses Thema. Berufen zum Senden. Berufen zum Senden von dem Missiologen Neil Pirolo. Er schreibt über die Berufung, die die Gemeinde hat, Missionare in der Weltmission zu unterstützen. Im Vorwort schreibt Neil Pirolo: Ich habe jeden, der in den Missionsdienst ging, ermutigt, ermahnt, sogar inständig gebeten, nicht hinauszugehen, ohne zu Hause ein starkes, engagiertes Unterstützungsteam zu haben. Das heißt, eine Gruppe von Christen, die den Dienst des Aussendens übernehmen. Nachdem sie dieses Buch durchgelesen und durchgearbeitet haben, werden sie folgende Frage beantworten können. Wie kann ich als Durchschnittsmensch, dessen Platz zu Hause ist, an dem Auftrag von Jesus, die Welt zu evangelisieren, mitarbeiten? Sie können es, indem sie Aussender werden. Zitat Ende. Es braucht Leute, die Missionare unterstützen. Und auch das ist eine Berufung. Und diese Unterstützung geschieht nicht nur durch Finanzen. Es geschieht auch durch Finanzen. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, die auch damals zwischen Paulus und den Philippern stattgefunden haben. Es gab persönlichen Kontakt, Austausch, Interesse aneinander. Vielleicht kennst du einen persönlich einen Missionaren. Vielleicht kannst du dich auch mal schlau machen und Broschüren von Missionsgesellschaften durchblättern. Oder du nimmst einen von den drei Missionaren, für die wir als Gemeinde gesagt haben, für die wollen wir Verantwortung übernehmen. Schau, für was sie Gebetsunterstützung erbitten. Bete dafür und schreib ihnen dann doch auch mal eine Mail, dass du die letzte Woche für sie gebetet hast. Das ermutigt sie. Sieh das als Teil deiner Berufung. Wir sind berufen zum Senden. Und in dem Buch gibt es noch ganz andere Ideen. Gebet und Spenden, das weiß man ja eigentlich. Aber in dem Buch gibt es einige Augenöffner, was alles dazugehört, einen Missionaren gut auszusenden. Zum Beispiel so Dinge wie mal ein Überlebenspaket schicken. Also den Missionar fragen, was er aus Deutschland vermisst. Irgendwelche Gewürze, deutsche Schokolade, ein bestimmtes Buch. Manches kriegt er bei sich nicht. Und ihm das dann schicken. Das ist eine Riesenermutigung. Heutzutage übernehmen Missionsgesellschaften vieles, aber sowas nicht. Und auch die Missionsgesellschaften brauchen Leute aus den Gemeinden. Denn auch für Missionare gibt es viel Verwaltungsarbeit zu tun. Arbeitsverträge, Versicherungen, Logistik und vieles mehr. Und da arbeiten Leute oft haupt- oder nebenberuflich als Aussender. Und auch das, dazu müssen sich Christen entscheiden. Viele Missionsgesellschaften versuchen inzwischen auch, dieses ganze Thema des Aussendens wieder mehr in die Gemeinde zu verlagern. Denn letztlich ist es ein Teil von dem, wozu die Gemeinde berufen ist. Wir sind berufen, unser Herz an Jesus zu verlieren und an das, was ihm wichtig ist, seine Gemeinde und seine Mission. Gemeinde und Mission gehören zusammen. Die Gemeinde bildet die Mitte des weltumfassenden Planes Gottes. Die Gemeinde ist sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Eine Gemeinde, die das Kreuz predigt, muss selber durch das Kreuz geprägt sein. Deshalb, die ganze Gemeinde bringt der ganzen Welt das ganze Evangelium. Zum Segen für die Welt und zur Ehre Gottes. Amen. Damit sind wir am Ende unseres Gottesdienstes. Schön, dass ihr heute da wart. Wenn ihr noch irgendein Anliegen habt, irgendeine Sorge, die ihr teilen möchtet und ihr um Gebet bittet, Sabine und Wolfram Hildebrand stehen gerne für euch bereit, hier vorne. Oder sonst auch ja, einer von uns Ältesten. Ansonsten bleibt auch gerne zum Kirchcafé. Und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Und spreche euch noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.